Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in diesem Gottesdienst soll es gehen um Vorbilder. Es soll konkret gehen um ein Vorbild. Aber ich möchte zunächst etwas sagen zum Thema Vorbilder. Ein Vorbild ist eine Person, die durch ihr Handeln, durch ihre Werte, durch ihre Eigenschaften als erstrebenswertes Muster für andere dient. So kann man es nachlesen bei Google in der Definition. Das heißt also, Menschen orientieren sich in dem, was sie tun, an anderen, damit sie sich weiterentwickeln, besser werden oder die Leistung vielleicht erbringen, die dieses Vorbild auch gebracht hat. Vorbilder sind, das wissen wir aus der Pädagogik, sehr wichtig, gerade für Kinder. Dass die lernen dann an den Eltern, wie man gewisse Dinge tut. Man orientiert sich an dem Verhalten der Eltern, das ahmt man nach und versteht dann einfach, sein Leben zu bestreiten. Aber auch später ist es wichtig, dass man Vorbilder hat und sich in seinem Handeln einfach da Ziele zu setzen, Handlungsmaßstäbe zu kommen, wie man Dinge macht. Also ich sage mal ein paar Beispiele. Also wenn Sie anfangen als Maurer, wenn Sie eine Lehre machen, so mit 16 Jahren auf den Bau gehen, dann können Sie noch nicht eine Mauer ziehen. Da müssen Sie gucken, wie machen das denn die erfahrenen Maurer? Wie macht denn das der Polier? Und wenn Sie da ganze Anfänger sind, da werden Sie so anfangen, bei so einer Ausbildung genau das machen, was der Polier da tut, sich daran zu orientieren, dann ist das ein Vorbild, wenn ich etwas handwerklich als Fähigkeit erwerben will. Auch im Finanziellen ist das so. Da gibt es auch Vorbilder. Ich sprach neulich mit jemandem, der mir erklärte, was er denn für Riesengewinne gemacht hat mit seinen Aktienportfolios. Und er sagte aber, es war gar nicht seine eigene Schlauheit, sondern er war auf die Idee gekommen, sich an dem zu orientieren, der so vermeintlich der große Finanzguru ist, Warren Buffett. Und der hat ja eine Firma, Berkshire Hathaway, und die machen alle Vierteljahr klar, was sie an Aktien gekauft und verkauft haben. Das hat er einfach nachgemacht und hat festgestellt, oh, das ist alles super gelaufen halt. Nicht? Dann hat er genauso getradet mit seinen Werten, eben wie dieser Warren Buffett, und Riesengewinne gemacht. Oder im Sport gibt es auch so Vorbilder. Sie haben das vielleicht mitgekriegt, in den letzten Wochen ist der Sebastian Sabe Weltrekord im Marathon gelaufen. Erste Mal, dass ein Mensch unter 2 Stunden diese 42 Kilometer gelaufen hat. Wahnsinnsleistung. Und als er fertig war, hat er seinen Schuh genommen, den hat Adidas nämlich für ihn entwickelt und hat ihn in die Kamera gezeigt. Wissen Sie, was letzte Woche mit der Adidas-Aktie passiert ist? Die haben eigentlich momentan große Probleme, aber mit diesem Gut ging alles nach oben. Vollkommen abgeschossen, weil natürlich ganz viele Hobbyläufer jetzt sagen, okay, wenn der mit dem Schuh unter 2 Stunden läuft, ja, und der so stark ist, da orientiere ich mich dran halt, ne, kauf auch den Schuh, ne, und sofort ist das Ding nach oben gegangen. Also Vorbilder im Sport, bei den Finanzen, im Beruf, aber im Glauben gibt es auch Vorbilder. Die Bibel stellt uns Vorbilder vor Augen. Und es gibt im Neuen Testament, im Hebräerbrief, ein Kapitel, das Kapitel 11, wo ganz viele Glaubensvorbilder aus dem Alten Bund uns gezeigt werden. Deshalb, dass wir uns an ihnen orientieren können, dass wir von ihnen lernen können, dass wir unseren Glauben auch so ausrichten, wie sie ihn gelebt haben. Jetzt bin ich beim Punkt, jetzt bin ich auch beim Predigtext. Eines dieser Vorbilder ist eben der große Noah, der ja Thema in diesem Gottesdienst ist. Und an seinem Glauben wollen wir uns orientieren und wir wollen noch einmal gucken als Predigtvers auf den Vers 7 aus diesem gewaltigen 11. Kapitel, was er uns zu sagen hat. Wir hören Hebräer 11, Vers 7. Dort heißt es, durch den Glauben hat Noah Gott voller Ehrfurcht die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Als er eine göttliche Weisung empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr Heiland, du stellst uns heute Morgen den Noah als Vorbild vor Augen, an dem wir lernen können und sollen, über und für unseren Glauben. Aber dass das passiert, dass das geschieht und dass wir wirklich etwas mitnehmen können an Erkenntnis für das, was es gilt in unserem Leben zu tun, dazu brauchen wir deine Hilfe, dazu brauchen wir dein Geleit für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber, Herr, Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben, Noah als Glaubensvorbild, und ich habe uns so 5 Punkte rausgebrochen aus diesem einen Vers, es hätten mehr werden können, halt, an dem wir nochmal lernen können, halt schauen können, was wirklich vorbildlicher Glauben ist. Ich möchte erstens sprechen darüber, dass Noah dem göttlichen Wort geglaubt hat. Zweitens, dass er geglaubt hat, trotz der Nichtsichtbarkeit. Drittens, dass er geglaubt hat und damit auch der Welt abgesagt hat. Viertens, dass er geglaubt hat und dass er dadurch die Gerechtigkeit Gottes ererbt hat. Und fünftens, dass er geglaubt hat und Gott geehrt hat dadurch. Das Erste, Noah glaubte dem göttlichen Wort. Ich lese noch einmal unseren Vers. Durch den Glauben hat Noah voller Ehrfurcht die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Jetzt kommt es, als er eine göttliche Weisung empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Er empfängt eine göttliche Weisung und die setzt er um. Und das ist das Gewaltige, was Noah ausmacht. Er kriegt ein Wort von Gott und das macht er ganz genauso. Er hat also Befehlsgehorsam. Er weiß, der Herr ist der Herr, er ist der Chef. Und dann setzt er das um, was der Herr ihm sagt. Befehlsgehorsam. Und das ist mein Befehl. Bau die Arche. Im Kapitel zuvor, also wenn wir eben 1. Mose 7, 1. Mose 6 wird geschrieben halt und berichtet, wie groß diese Arche gewesen ist. Es wird damit Ellen gemessen, halt also 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch, so über den Daumen kann man etwa sagen. Eine Elle ist 50 Zentimeter, es gibt Kulturen, da sind sie so um 60, ein paar, die sind knapp unter 50, also wir können etwa mit einem halben Meter rechnen. Das heißt, er musste ein Schiff bauen, um das in unsere Maße zu bringen, das 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch ist. Zu einem Zeitpunkt, wo es keine Stielmotorsägen gibt, wo auch keine Sägewerke oder irgendein Baumarkt mir die Bretter alle bringt. Zum Zeitpunkt, wo wir auch keine Kräne haben, auch keine Nägel. Das ist mein Unterfangen. Schier unmöglich. Und ich denke mir, der hätte eine Menge Möglichkeiten gehabt, Gott zu sagen, aus folgenden 25 Gründen ist dieses Unterfangen nicht möglich. Also bei einem Zehntel, das würde ich mir vielleicht zutrauen, 15 Meter lang, 2,5 Meter breit, das vielleicht. Aber so ein Boot und dann alle Tiere mitnehmen, das muss ja nicht nur gebaut sein, das muss ja auch dicht sein. Die Bibel berichtet davon, dass er das mit Pech abdichten muss, dass das wirklich funktioniert. Aber davon lesen wir nichts. Der kriegt ein Wort und setzt es um, Punkt. Und das macht Glauben aus. Das ist eins der Dinge einfach, die zum Glauben dazugehört, wo wir es einfach nur mal schauen dürfen, halt, das ist vorbildlich. Er glaubt dem Wort und macht das. Und wenn uns das als Vorbild vor Augen gestellt wird, dann dürfen wir das auch genauso nehmen, wenn der Herr uns ein Wort gibt. Wenn wir merken, hier sind wir jetzt genau angesprochen. Manchmal passiert das in meinem Leben so, dass ich am Tag 3-mal ein Wort kriege. Da schreibt mir das einer per E-Mail, ich habe es in meiner Bibel gelesen, dann höre ich meine Predigt, kommt auch vor, dann rafft selbst so ein Nullchecker wie ich, oh, jetzt bin ich gemeint. Jetzt ist es aber dran, dass ich verstanden habe, der Herr spricht hier mit mir. Da habe ich mir eins angewöhnt, das genauso zu machen, egal was drinsteht. Ob es was ist über die Buße, ob es was ist zum Trösten, ob es was ist, was man genau zu tun hat, das muss man dann machen. Das ist Glaube. Glaube ist wichtig, dass das, was ich vom Herrn höre, wenn ich verstanden habe in seinem Wort, das ist so, dass ich es umsetze, Befehlsverhalten, Gehorsam. Aber nicht nur Gehorsam, sondern auch der Vertrauen auf das Vertrauen auf das, was er verheißt. Er sagt, ich werde die Welt platt machen. Ich werde alles umbringen. Auch daran zweifelt Noah nicht. Übrigens, das ist ganz interessant, nicht nur, dass er es ihm persönlich expresses Verbes sagt. So bei uns früher in den Gemeinschaftskreisen, da war das so halt, das wurde immer von den Brüdern erklärt, wenn über Noah gesprochen wurde, halt ja, das hat er ja auch mitbekommen durch seinen Großvater. Wir wissen ja, die Urväter, also nicht die Erzväter, das waren ja Abraham, Jakob, Isaac, die Urväter halt, diese gewaltigen Geschlechter, die so alt geworden sind, da war Methusalem sein Großvater. Und dem, das Wort Methusalem heißt übersetzt, sein Tod leitet ein. Sein Tod leitet ein. Und Methusalem, das stirbt in dem Jahr, kann man nachrechnen, als die Sintflut kommt. Sein Tod leitet ein. Also es gibt Zeichen auch für Noah, nicht nur das verheißene Wort Gottes, sondern auch weitere Zeichen. Und er vertraut diesen Verheißungen. Wir haben eben ein Wort gelesen als zweite Lesung, wo Jesus sagt, wachet, wachet, das ist euch verheißen, diese Erde wird untergehen. Und Noah hat diesen Verheißungen damals geglaubt. Er hat gesagt, das glaube ich. Durch das, was Gott mir selber gesagt hat, aber auch durch die Verheißung, die er mir gegeben hat, im Namen meines Großvaters, ich vertraue darauf.
Und jetzt sagt Jesus dir noch einmal, weißt du ja, wenn du gestandener Christ bist, die Welt geht unter. Da setzt dein Leben drauf. Wie sieht es denn da aus bei dir? Bist du wie Noah? Oder kannst du heute Morgen daran nochmal was lernen, dass du sagst, ja, diese Endzeitausrichtung, dass alles zu Ende geht, die will ich nochmal neu mitnehmen. Das macht Glaubensgehorsam aus, dass man auch den Verheißungen traut, das, was Gott für die Zukunft sagt. Nicht mehr, dass man aktuell für heute die Befehle ausführt, das tut er. Nein, auch das Verheißen ist für eine Zukunft, die man noch nicht gesehen hat. Dass man das glaubt, dem vertraut. Und ich sage, naja, wird schon irgendwie wieder weitergehen. Nein, Jesus sagt ganz klar, Himmel und Erde werden vergehen. Es kommt der Punkt, wo nichts mehr weitergeht. Und er hat heute Morgen dir nochmal zugerufen, sei wachsam, wachet, wachet, ihr wisst nicht, wann dieser Zeitpunkt ist. Aber nicht nur das macht seinen Glaubensgehorsam aus, dass er eben die Befehle befolgt, dass er hingeht, dass er den Verheißungen vertraut. Nein, er nimmt auch die Rettung an. Er nimmt das Rettungsangebot an. In dieser Verheißung, in dieser Ankündigung des totalen Gerichtes gibt es für Noah und für alle, die daran glauben, eine Rettung, die Arche. Und da musst du hineingehen, um gerettet zu werden. Es ist die Arche ein Holzkasten gewesen, vermutlich aus Tannenholz gemacht. Wir haben auch einen Kasten, der aus Holz gemacht ist. Das ist ja Papier. Die Bibel ist aus Papier, aus Holz. Und genauso wie damals die Rettung war, in den Kasten hineinzugehen, ich sagte jetzt ein bisschen hier, ist das ja auch ein Kasten halt, der ist ja auch mit drei Seiten. Gerettet wird auch, wer hier hineingeht, wer dem Wort glaubt. Also wir können ja nicht hier in die Bibel reingehen, in das Buch, aber wir werden gerettet, wenn wir hineingehen in die Lehre der Bibel, wenn wir dieses Rettungsangebot, das uns da unterbreitet ist, von dem Rettungshandeln Gottes in Jesus Christus auf Golgatha, da werden wir gerettet. Und zu Zeiten Noahs war das Rettungsangebot da für die Leute. Aber es heißt, das haben wir eben auch gehört, sie beachteten es nicht. Und vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der ist zugeschaltet, der hat das bisher auch nicht beachtet. Beachtet im Sinne, dass das für sich angenommen hat. Er hat das gehört, aber meine Güte. So wie die Leute damals vermutlich über Noah gedacht haben, was ist das denn für ein Spinner? Was ist denn mein Nachbar für ein Spinner? Der erzählt immer von Jesus, vom Kreuz und vom Blut und du musst glauben, wie das Wort sagt. Was soll's denn? Wenn du so sein solltest, dann ruft Gott dir heute Morgen nochmal zu. Noch ist Rettung für dich da. Komm in die Kiste und zwar nicht in die Arche, die gibt es nicht mehr, ein 150 Meter großes Schiff. Aber es gibt das Wort Gottes. Richte dein Leben danach aus. Glaub an den, von dem hier bezeugt ist. Und du wirst gerettet werden halt. Also das macht eben Glauben im zutiefsten aus. Dass wir das Rettungsangebot Jesu annehmen. So ist ja der Beginn des Glaubens. Dass man mit seiner Schuld und Sünde nach Golgatha kommt, gibt es dort ab und wird frei und ist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Das ist das, was drinsteckt in diesem kleinen Halbsatz, wo es da eben heißt, als er eine göttliche Weisung empfing. Also das macht diesen Glauben von Noah aus, dass er Befehlsgehorsam hat, dass er Verheißungsvertrauen besitzt und dass er eben die Rettungsannahme getan hat. Und da die Frage an dich, wenn der uns jetzt als Vorbild vor Augen gestellt wird, wie sieht es da mit meinem Glauben aus? Wie sieht es aus mit meinem Befehlsgehorsam? Wie sieht es aus mit meinem Verheißungsvertrauen? Und vor allen Dingen, wie sieht es aus mit meiner Rettungsannahme? Ein zweiter Punkt, den wir an Noah lernen können. Noah glaubte trotz der Nichtsichtbarkeit. Noch einmal lese ich unseren Vers. Durch den Glauben hat Noah voller Ehrfurcht die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er eine göttliche Weisung empfing über das, und jetzt kommt es, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Er glaubt, obwohl er es nicht sieht. Es ist alles noch so ganz prima. Da ist nichts mit großer Sintflut, da ist nichts mit Untergang dieses verderblichen Geschlechtes, ganz im Gegenteil. Die machen Party und bei denen läuft das und ich baue hier seit Jahren an diesem Schiff rum halt. Ja? Und trotzdem hat er es geglaubt, obwohl er noch nichts gesehen hat. Das hat er dann später erlebt. Übrigens auch all die anderen haben das erlebt, die konnten es dann auch sehen, was los war. Aber er, so heißt es, glaubt, was man noch nicht gesehen hat. Glauben trotz Nichtsichtbarkeit. Und das ist ein Thema der Bibel immer und immer wieder. Als da dem Thomas erzählt wird, Jesus ist wirklich auferstanden, das, was der erzählt hat, ist es wirklich passiert, wir sind ihm begegnet. Das sagt er, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, erst wenn ich meine Finger in seine Wunden lege. Und dann sagt Jesus, als er dann zu ihm kommt und das ihm gewährt, dass er wirklich die Finger in seine Wundmale legen kann: Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wir, so sagt es der Apostel Paulus, wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Der Mensch möchte ja, das ist so dieses religiöse Bedürfnis des Menschen, immer etwas haben, was er mit seinen Augen angucken kann. Deshalb geht das schon los in der Wüste, damals bei Mose. Gott, der sich im Wort offenbart, das Wort kannst du nur hören, das kannst du nicht anschauen. Die wollen aber was zum Angucken. Da muss ein goldenes Kalb gemacht werden. Das ist die urpriesterliche Verfehlung, die Aaron da tut. Dass man sich dazu verführen lässt, dass man dem Volk etwas hinstellt, damit es angucken kann. Irgendwas zum Angucken, Anpacken, und das hat dann irgendwelche religiöse Kraft. Zweite Gebot lautet: Du sollst dir kein Bildnis oder irgendein Gleichnis, also das ist nichts Rhetorisches, sondern Gleichnis macht irgendetwas Vergleichbares machen, was Gott darstellt. Kein Bildnis, absolutes Verbot. Immerhin das zweite Gebot. Erste Gebot ist, sagt, wer der Chef ist. Und das zweite ist, macht euch nicht diese falschen Götter. Wir leben in der Nichtsichtbarkeit, aber der Weltmensch will was zum Anfassen. Ja, und unser Gott heute, den wir auch alle so als Nebengott haben, der Mammon, den kannst du angucken. Ja, Portemonnaie auf, da hast du die 100-Euro-Scheine drin, Aktiendepot angeguckt, Girokonto angeguckt, da kannst du es angucken. Da hast du was, worauf du dich verlassen kannst. Zahlen. Ja. Aber Gott ist nicht sichtbar. Was im Glauben passiert, ist nicht sichtbar. Und wir haben nichts im Glauben, was wir mit diesen Augen wahrnehmen können, mit den irdischen, leiblichen Augen, sondern das, was wir sehen, sind die inwendigen Augen, die uns geöffnet werden müssen. Das ist das, was der Heilige Geist tut, wenn wir zum Glauben kommen. Dass wir ein anderes Vertrauen haben, ein anderes Wissen, das eben nicht sichtbar ist. Und darum geht es immer wieder in der Bibel einfach auch, dass Paulus bittet für seine Gemeinden, dass er sagt, diese inwendigen Augen müssen euch aufgetan werden, damit ihr nicht mit äußeren Augen guckt auf irgendwas Irdisches und das euch zum Gott wird, sondern dass ihr glaubt, trotz Nichtsichtbarkeit. Gott gebe euch Kraft, stark zu werden durch den Geist am inwendigen Menschen, dass die inwendigen Augen aufgetan werden, dass man gucken kann. Wir sehen, sagt Paulus in 2. Korinther 4, nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, ist ewig. Das Sichtbare ist vergänglich und geht unter, wie die ganze Erde untergeht. Deshalb nicht auf das Sichtbare gucken. Auch jede Götterstatue, jedes Gottesbild halt, das ist nur vergänglich. Aber wir glauben auch an das unvergängliche Ewige. Und das ist eben unsichtbar. Aber das ist eine Herausforderung. Und das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt nochmal als Vorbild haben, dass wir damit auch leben, dass wir sagen, jawohl, das ist Teil unseres Glaubens. Unser Gott offenbart sich im Wort, als der Mose sagt, wer er ist, ich bin Jahwe. Da sagt er, ich bin der, ich bin, ich werde sein werden, als der ich mich dir offenbar werden. So kann man das übersetzen. Ich bin nicht in deiner Verfügbarkeit. Das ist ja klar. Ein Gott, den wir angucken können, den wir uns schnitzen können, den wir in Gold gießen können, in Silber, den haben wir gemacht, der ist in unserer Verfügbarkeit. Aber Gott ist unverfügbar in seiner Offenbarung, in seinem Mitgehen. Und an diesen Gott glauben wir. Und vielleicht ist das ja momentan so ein Stück dein Problem. Ich möchte gerne mehr Beweise. Ich möchte mehr gern Sichtbares, mehr zum Anfassen von diesem Gott. Glauben musst du trotz der irdischen Nichtsichtbarkeit. Und wenn du da drin bist, dann such dir nicht irgendwas Irdisches, sondern bitte Gott um den Heiligen Geist, dass er dir den inwendigen Menschen stark macht, damit du glaubst, schaust auf ihn, dass du glauben kannst, trotz Nichtsichtbarkeit. Das ist das Zweite, das wir an Noah lernen können. Ein Drittes. Noah glaubte und sagte der Welt ab. Auch das lese ich jetzt noch einmal. Durch den Glauben hat Noah Gott voller Ehrfurcht die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er eine göttliche Weisung empfing über das, was man noch nicht sah. Und dann kommt es. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Er hat der Welt das Urteil gesprochen. Wir wissen aus der Bibel, aus 1. Mose 6, wie die Welt damals gewesen ist. Da heißt es, der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war. 1. Mose 6, 9 heißt es dann, Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten, aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Nur Sündhaftigkeit und nur einer sticht heraus, der anders ist. Noah. Nur einer, niemand anderes. Jetzt kann man ja sagen, okay, seine Frau ja auch und seine drei Söhne und deren Frau. Das Interessante ist in der Bibel, dass sie uns ja Jahreszahlen gibt darüber, wann die jeweils Kinder gekriegt haben, also wann sie geboren worden sind, wann sie Kinder gekriegt haben, wann sie gestorben sind. Und das Interessante bei Noah ist, dass er derjenige, der Urväter ist, also nicht der Erzväter, der Urväter, der mit Abstand am ältesten war, als er Kinder bekommen hat. Es wird gesagt, dass Noah 500 Jahre alt war. Alle anderen werden so 130, 140, dann leben sie noch so 600, 700 Jahre, je nachdem halt. Aber Noah nicht. Das ist mit Abstand der Älteste. Das heißt, er war lange alleine in dieser verderbten Welt. Er war ganz, ganz lange alleine, bis dann seine Frau kam und vor allen Dingen seine Kinder Sem, Ham und Japhet, die dann mit ihm auf die Arche gingen. Aber er war erstmal alleine. Und er ist ja auch der, und selbst wenn es nur die Familie ist, er ist mit seiner Familie alleine. Und das heißt, er ist alleine, weil er nicht das mitmacht, was die Welt an Frevel und Sünde macht. Und das müssen wir auch wissen für unseren Glauben. Wir wollen uns das als Vorbild nehmen. Wenn wir klar mit Jesus gehen, wenn wir sagen, unsere Maßstäbe, unsere Prinzipien sind nicht die der Welt, dann werden wir alleine sein. Dann kannst du mit der Welt nicht gehen. Dann wirst du die Dinge nicht machen können, die die Welt macht, die dir sagt, ja komm, das mit der Steuererklärung, da kannst du nochmal 5 gerade sein lassen, ist doch kein Thema, tut doch nur dem Staat ein bisschen weh, aber du machst die Kohle. Das mit dem Ehebruch, gar kein Problem, wir können doch mal auf so Geschäftsreisen mit den Kollegen ins Bordell gehen, halt nicht. Kriegt keiner mit, wir halten alle die Klappe, all diese Dinge, so, das ist die Welt. Und da ist der Christ gefordert, Nein zu sagen, Absage an die Welt, so wie das eben Noah auch hier getan hat. Der sich klar entschieden hat, ich gehe nicht den breiten Weg, ich gehe, so wie Jesus sagt, den schmalen Weg. Das ist schwieriger, das Nein zur Welt, nicht mitzumachen, wenn die ziehen mit ihren Freuden und mit ihren Ideen und mit all dem, was so vermeintlich wunderbar ist auf den ersten Blick. Wir müssen den schmalen Weg gehen, die Absage an die Welt. Billy Graham, der große Evangelist, hat immer wieder gesagt, you have to choose, du musst wählen als Christ. Willst du den Weg Jesu Christi gehen oder den Weg der Welt? Willst du ein geistliches Leben führen oder ein fleischliches Leben? Römer 5 sagt uns, die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Da gibt es nicht irgendwie einen Mittelweg. Kompromisse hauen da nicht hin. Jesus sagt das, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Funktioniert nicht. Das ist ja das, was wir immer wieder versuchen. Nein, wir müssen die Absage an die Welt erteilen. Auch wenn das hart ist. Die Bibel erzählt nicht, was Noah alles erlitten hat. In seiner Einsamkeit, wo er so lange alleine gewesen ist, bis er dann schließlich Kinder bekommen hat. In dem, wo er gegen die gestanden hat. Aber das können wir uns alle vorstellen. Denn die Welt war damals verderbt und voller Frevel. Und die verderbte, frevelhafte Welt, die lässt es an Spott und Hohn nicht mangeln. Und ich stelle mir das so vor, wie ist denn das gewesen, wie er angefangen hat, die Arche zu bauen. Wie gesagt, das machst du nicht im Hobbykeller. 150 Meter, das übersteigt so die Ausmaße dessen, was du an aus hast. Das haben die Leute mitgekriegt. Und wie werden die sich wohl geäußert haben, wie der über Jahre gebaut hat. Wie er sein ganzes Vermögen aufgebraucht hat. Nicht? Auch das ist ja so eine Sache. Nicht? Da hat er ja vermutlich nicht Riesenwäldereien und sonst was gehabt. Das hat ihn ja auch Geld gekostet, Zeit gekostet. Was wird die Welt wohl gesagt haben? Was für ein frommer Spinner! Aber das hat ihn nicht interessiert. Absage an die Welt. Und wie ist das mit dir in deinem Umfeld? In deiner Familie, in deiner Nachbarin, was bist du denn wieder hier? Sonntagmorgen im Gottesdienst, musst du heute Morgen, nicht all diese Lästerung, all diese Anfechtungen, die da kommen, die da an uns nagen, wie so die Mäuse an den Wurzeln bei den Bäumen halt, nicht dann immer mehr nagen und irgendwann machen sie kaputt. Wir müssen an der Welt absagen, das ist Welt, die haben keine Ahnung. Da muss man einen klaren Cut setzen. Machst du das nicht, hast du die Probleme, dass du nämlich, wenn du in Verbindung damit weiterstehst, halt, dass du da in deinem Glauben angefochten wirst. Ich überlege auch, wie das gewesen ist damals, als er in die Arche gegangen ist. Das sagt dir die Bibel an 2 Stellen, dass es dann einmal 7 Tage gedauert hat, bis der Regen losging. Also stellen wir uns mal vor, jetzt sind die ganzen Viecher da drin. Und also gut gerochen wird es da vermutlich nicht haben. Ja, und jetzt gehst du auch rein mit deiner Familie. So, jetzt bist du drin und die anderen sind noch draußen. Wenn es jetzt direkt losgehen würde, kein Problem. Aber du musst auch noch mal 7 Tage aushalten. Das ist manchmal auch im Glauben so, dass wir uns auch Vorbild sein, nicht? Dass wir manches noch nicht direkt sehen. Manchmal müssen wir noch so 7 Tage aushalten und die draußen können noch lästern. Aber dann schließt Gott zu. Das ist ein wunderbarer Satz. Gott schließt zu. Nicht Noah schließt die Arche zu. Gott schließt zu. Das war klar. Und jetzt ist es vollendet. Niemand kann mehr rein, niemand kann mehr raus. Noah und die Seinen sind gerettet. Aber die anderen draußen, die sind alle verloren. Aber wie gesagt, bis dahin, große Anfechtung. Aber auch dieses Zuschließen Gottes, was wir eben gehört haben in der ersten Lesung, ist eine Absage an die Welt. Die gehören nicht mehr dazu. So macht Gott das eben auch. Die Welt gehört nicht dazu. Das ist Feindschaft von mir. Die werden am Ende aller Zeiten vernichtet werden halt. Und wenn wir dann denken an das, was vernichtet wird, da können wir dann noch Kompromisse machen, da können wir noch mit zusammen sein halt, dann funktioniert das nicht. Also das tut Noah. Er glaubte an den Herrn und sagt der Welt ab. Und das soll uns einfach nochmal deutlich machen. Hey, geh nicht mit der Welt, sondern du bist immer wieder als Christ gerufen, auch Absage an die Welt zu erteilen. Ein viertes. Noah glaubte und ererbt die Gerechtigkeit Gottes. Auch das lese ich noch einmal in der Betonung auf dieses Momentum. Noah glaubt und ererbt die Gerechtigkeit Gottes. Durch den Glauben hat Noah voller Ehrfurcht die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Als er eine göttliche Weisung empfing über das, was man noch nicht sah, durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und kommt es und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Also, er ist nicht dadurch gerecht geworden, weil er den Befehl, die Anweisung Gottes so treu ausgeführt hat. Ich habe es gebaut, ich habe was gemacht. Und deshalb bist du gerettet. Nein, er wird gerettet, weil er glaubt. Weil er glaubt und dann all diese Dinge tut. Das ist ja das, was sich auch als roter Faden durch die Bibel, durch das Neue Testament tut, einfach zu sehen, dass eben die Gerechtigkeit nicht aus eigener Leistung kommt, sondern aus dem Vertrauen auf den Herrn. Er erbt die Gerechtigkeit, so heißt es hier. Er hat sie sich nicht verdient. Er erbt die Gerechtigkeit. Erbe ist etwas, für das wir nichts können. Also wenn unsere Eltern sterben und die Leben lang gearbeitet haben, haben Riesenvermögen aufgehäuft, dann kriegen wir das irgendwann, dann sind wir Erben. Aber da haben wir nichts zugetan. Das ist nicht unsere Leistung, das ist ein Erbe. Aber mit dem Erbe ist es so, dass man ein Erbe antreten muss. Du kannst Erbe sein, aber das Erbe auch ausschlagen. Also wer schon mal geerbt hat, der weiß, wie das funktioniert in Deutschland halt. Dann gehst du zum Amtsgericht und am Amtsgericht beantragst du deinen Erbschein. Wenn du das nicht machst, keinen Erbschein hast oder ein notarielles Testament, aber du musst halt dieses Papier haben, da kannst du zur Bank gehen, dann kriegst du nicht die Kohle deiner Eltern. Du musst das Erbe proaktiv antreten. Ansonsten kriegst du nichts, dann verfällt das. Und genauso ist es bei Jesus Christus. Er hat alles erwirkt für unsere Gerechtigkeit. Wir müssen das Erbe dieses Geschenkes antreten. Also die Gerechtigkeit Gottes, da haben wir schon drüber gesprochen, ist ein Zentralthema der Bibel, der gerechte Gott. Er ist der, der das Recht setzt, er hat das gegeben im Alten Testament. Er ist derjenige, der das Recht einverlangt, aber eben auch der das Recht vollzieht. Und bei dem Vollzug des Rechtes von diesem gerechten Gott ist es so, dass es nur 2 Möglichkeiten gibt. Entweder Gott in Jesus Christus begegnet dir als Anwalt oder als Richter. Und wenn du möchtest, dass er dir als Anwalt begegnet, dann musst du dein Erbe antreten, das auf Golgatha erwirkt worden ist. Da hat nämlich Jesus für deine Schuld bezahlt. All das, wo das Gesetz dich anklagt und wo du ungerecht bist, wo es nur heißt schuldig, 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 da trägt Jesus all diese Schuld und Sünde. Und wenn du das antrittst, dieses Erbe, bist du frei von aller Schuld. Und dann hast du die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und die hatte Noah. Er hat geglaubt. Und genauso müssen wir das machen. Wir müssen glauben. Ich sage nochmal, wenn heute Leute hier sind, die noch nicht an Jesus glauben, dann hast du das Erbe deiner Gerechtigkeit und damit das Erbe des ewigen Lebens noch nicht angetreten. Und dann darf ich dich noch einmal anflehen im Namen des lebendigen Gottes. Lass dich versöhnen mit Gott. Lass dir die Gerechtigkeit Gottes schenken. Lass dich mit ewigem Leben beschenken. Nimm dein Erbe an, indem du ein Ja zu Jesus findest und ihm nachfolgst. Das macht Glaube aus. Nicht irgendwelche Dinge tun, sondern an Jesus glauben und dadurch die Gerechtigkeit Gottes geschenkt bekommen. Und dann bist du Erbe. In Galater 3 heißt es, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Und als Erben erben wir eben die Gerechtigkeit Gottes und eben auch das ewige Leben. Und das ist etwas, was Gott möchte. Das ist sein Rettungsprogramm. Das ist es damals gewesen. Und alle, die in die Arche gingen, wurden gerettet, haben die Gerechtigkeit Gottes ererbt. Und genauso ist es heute, wenn wir zu Jesus kommen, dann ererben wir die Gerechtigkeit Gottes und haben ewiges Leben. Und das soll uns Vorbild sein, dass wir unser Erbe antreten. Aber mit zum Erbe ist es ja auch so, wenn wir ein Erbe antreten, dann haben wir auch eine Verpflichtung. Also wenn du von deinen Eltern ein großes Haus geerbt hast, nicht? Bisher hat sich der Vater darum gekümmert, jetzt ist er gestorben, jetzt geht es auf dich über, dann hast du Verantwortung mit dem Haus. Dann muss das weitergegeben werden, auch irgendwann vererbst du es ja auch. Und das ist mit der Botschaft des Evangeliums. Wenn wir es angetreten haben, angenommen haben, die Rettungsbotschaft, dann sind wir verpflichtet, die Rettungsbotschaft weiterzugeben. Gerettet sein macht Rettersinn. Dass wir es antreten und annehmen, Halleluja. Aber damit sind wir gleichzeitig in der Verpflichtung, es auch in dieser Welt weiterzugeben, diese Rettungsbotschaft. Das ist nochmal das, was wir uns als Vorbild nehmen, den vierten Punkt, dass wir sagen, einmal für die, die noch nicht im Glauben sind, nehmt euch nur zum Vorbild und tretet euer Erbe an. Aber auch für uns, die wir die Gerechtigkeit Gottes angenommen haben, damit haben wir eine Verantwortung. Nämlich, dass andere Menschen um uns herum auch diese Gerechtigkeit Gottes annehmen und dadurch gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und ein viertes und letztes, wo uns Noah zum Vorbild wird, das ist nämlich, dass Noah glaubte und dadurch den Herrn geehrt hat. So heißt es hier, durch den Glauben hat Noah voller Ehrfurcht die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Voller Ehrfurcht. Das gehört zum Glauben mit dazu. Dass man Ehrfurcht hat vor dem lebendigen Gott. Dieser Text betont, dass Noah in Ehrfurcht handelt. Ehrfurcht heißt, absoluten Respekt vor dem Herrn zu haben. Furcht des Herrn, so nennt das die Bibel. Absoluten Respekt vor dem Herrn. Heißt, vollkommenes Ernstnehmen seines Wortes, das, was im ersten Punkt war, da gibt es einen Befehl, den setze ich hundertprozentig um. Das ist Ehrfurcht vor dem Herrn haben. Heißt, innere Ausrichtung auf den lebendigen Gott. Heißt, ihn zu loben und zu preisen. Als die Arche dann schließlich landet, was macht er als erstes? Nicht zu sagen, wir müssen das mal ein Haus machen, er baut einen Altar und lobt und preist den lebendigen Gott. Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Und das ist die Frage, wie sieht es mit deiner Ehrfurcht aus vor dem lebendigen Gott? Also, auch da wieder ganz kurz noch so eine kleine biblische Hinführung. Das ist ein Thema der Bibel. Ehre dem Herrn, nicht? Wir wissen in der Weihnachtsgeschichte, die Engel singen zur Ehre Gottes halt. Philipper 4, Gott aber unserem Vater sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Römer 11, und von ihm und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit halt. Immer wieder in der Bibel die Ehre. Psalm 115, nicht uns Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre und deiner Gnade und Treue willen. Die Ehre, übrigens, wir haben es ja auch in unserer Liturgie hier, wir singen es jeden Sonntag. Dieses alte Reformationslied, eines der ersten Lieder der Reformation, das geschrieben worden ist von Nikolaus Decius, allein Gott in der Höhe sei Ehre. Allein, allein ihm. So singen wir es jeden Sonntag. Ich sage mal ganz knallhart, sing es nicht mit, wenn du es nicht so meinst. Also damit ist nicht Gott zu besänftigen, dass wir für 50 Sekunden dann hier das Liedchen singen halt nicht und haben unsere Lippen bewegt, aber den Rest der Woche die Ehre nur meinem Leben. Denn das ist die Frage, wem gibst du denn die Ehre in deinem Leben? Dir selber mit deinen Ideen, mit deinen Wünschen? Herzlich willkommen, da bist du bei denen, die gelebt haben zu Zeiten Noahs, aber nicht Noah. Noah gibt dem Herrn die Ehre, voller Ehrfurcht. Der sagt der Welt ab und gibt dem lebendigen Gott die Ehre. Das ist der Unterschied im Leben zwischen Ich-Zentriertheit und Gottes-Zentriertheit. Und Noah hat ein Leben Gottes-zentriert gelebt. Und das soll uns Vorbild sein. Ihm allein die Ehre. Egal, was du tust, ihm die Ehre. Ihm die Ehre. Ich mache es zur Ehre, zum Lob und zum Preis des lebendigen Gottes. Da führst du ein anderes Leben, als wenn du sagst, ich führe ein Leben für mich. Für die Erfüllung meiner Wünsche, meiner Familie, all dessen, was mich herum heißt. Da kommst du ganz schnell in das hinein, was es heißt, das Trachten der Menschen war böse und voller Frevel. Aber wenn du ein Leben führst, zur Ehre des lebendigen Gottes, dann wirst du sehen, wie der Herr dich segnet. Wir werden gleich, wenn wir das Stück nach der Predigt hören, das Instrumentale, ein Stück hören von Johann Sebastian Bach. Boah, was für ein Komponist, was für Lieder hat er gedichtet. Wisst ihr, wenn er was fertig gedichtet hat von seinen Meisterwerken, weißt du, was er drunter geschrieben hat? SDG, Soli Deo Gloria, allein Gott in die Ehre. Dass keiner auf die Idee kommt und sagt, lieber Bach, was hast du für ein tolles Stück geschrieben? Wenn es gut war, allein Gott die Ehre. Alles zur Ehre des lebendigen Gottes. Und so muss auch unser Verhalten sein in allem, was wir tun, dass wir damit Gott die Ehre geben. Das hat Noah getan, das hat Bach getan. Und die Frage an uns, wie ist es mit uns? Wir wollen ja auf Noah gucken als Vorbild. Gebe ich mit meinem Leben Gott die Ehre? Wunderbar, dass wir in der nächsten Woche viel Zeit haben, das nochmal neu zu tun. Uns am Vorbild Noahs zu orientieren und zu versuchen, jawohl, mein Leben, die nächsten 7 Tage, auch die nächsten 7 Monate, die nächsten 7 Jahre, sie soll etwas sein zur Ehre und zum Ruhm unseres lebendigen Gottes. Noah als Glaubensvorbild. Erstens, Noah glaubte dem göttlichen Wort. Zweitens, Noah glaubte trotz der Nichtsichtbarkeit. Drittens, Noah glaubte und sagte der Welt ab. Viertens, Noah glaubte und ererbte die Gerechtigkeit Gottes. Und fünftens, Noah glaubte und ehrte dadurch den Herrn. Ich lese uns noch einmal abschließend diesen wunderbaren Vers aus Hebräer 11. Durch den Glauben hat Noah Gott voller Ehrfurcht die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Als er eine göttliche Weisung empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Lasst uns an Noah ein Vorbild nehmen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.